Vor gar nicht so langer Zeit, in einer gar nicht weit entfernten Galaxis, haben wir uns getroffen, wir von Nerdy by Nerds. Herzlich willkommen zum mittlerweile 11. Podcast. Richtig, mittlerweile 11. Es gibt uns also noch, es wird uns auch weitergehen, keine Angst, keine Angst. Ich bin der Joey hier am Mikrofon, neben mir wie so oft der Butch.
Hallo.
Und ganz speziell freue ich mich da mal live dabei, nicht zugeschaltet, der Andy Panther.
Hallo.
Wir werden nach einem kurzen bis mittleren Watch-up-in-Playing einen Blick auf Star Wars werfen, aus recht aktuellem Anlass. Wir haben nämlich in zwei kleineren Marathon alle Filme geschaut, auf Blu-ray. Dazu aber später jetzt ein kurzes Watch-up-in-Playing.
Here we go!
So, ich habe ausführlich bisher die Beta von Battlefield 3 getestet. Und bin vorwiegend positiv beeindruckt von dem Spiel. Natürlich, wie auch schon in News geklärt worden ist, ist der Code vom Spiel älter als der aktuellste Code, den sie haben. Daher gibt es auch noch einige Bugs und mit dem muss man halt in einer Beta leben. Was scheinbar auch viele Fans nicht begriffen haben, das ist halt eben eine Beta. Zum Beispiel gibt es da so Bugs, wie dass du zum Beispiel nicht mehr zielen kannst. Den Bug kannst du aber auch beheben, indem du einfach schnell die Waffe wechselst und dann wieder zu der vorherigen Waffe wechselst, dann kannst du wieder zielen. Oder dass das Fadenkreuz verschwindet. Aber auch so Zeug wie, dass gewisse Server einfach nicht funktionieren und alle in der Luft oben spawnen und wie ein Wasserfall von einem Punkt rausfliegen. Ganz lustige Sachen gibt es da eigentlich.
Oder was ich noch sehe, dass einer mit einem mega verlängerten Hals wie eine Schlange irgendwie so am Boden rumkreucht, also sein Charaktermodel voll verzerrt ist und irgendwie so am Boden rumstreicht.
Ja, das ist irgendwie auch so etwas, es ist ja, für Charakter haben sie die gleiche Engine genommen, für Bewegungen wie von FIFA und die gleiche wie im Boxgame. Daher kannst du jetzt sicher auch zu Komplikationen führen. Auf jeden Fall sieht das Spiel auch schon schick aus. Ich spiele es auf Low, nicht weil es mein PC vielleicht auch nicht auf Medium wird verkraften, aber einfach auch, weil ich ja nicht aufgrund von der Grafik einen Freeze haben will. Also, weil auch schon auf Low ist das Spiel sicher sehr anmächtlich. Ich habe eigentlich dort keinen Punkt zum Klagen. Auf jeden Fall gibt es auch einige von meinen Kollegen, die spielen es auf High. Es ist natürlich auch immer noch Beta und alle Settings sind noch nicht vorhanden. Man kann es auch noch nicht genau konfigurieren mit der Grafikkarte. Aber das ist ja nur Detail. Bisher habe ich gespielt Metro, also die Map in Paris. Und dort wird der Rush-Modus angeboten. Das ist so ein Modus, wo man muss verschiedene ja, so, Computer hacken. Und damit die gehackt wird, braucht es gewisse Zeit. Wenn sie gehackt sind, läuft der Countdown ab. Und wir können das dann wieder verhindern als Verteidiger. Aber das ist dann eben in verschiedenen Abschnitten aufgeteilt. Also es gibt jeweils in jedem Abschnitt zwei Computer, die man hacken muss. So Angriffsziel. Und wenn man das Ziel erobert hat, kann es zum Beispiel einen Airstrike geben. Und das nächste wäre dann ein weiterer Abschnitt. Auf jeden Fall, die Map ist sehr gut. Und dann gibt es auch Castle Bar, die habe ich schon auf der Gamescom gespielt. Jetzt mit ausführlicher Einarbeitung in die Map macht sie umso mehr Spass. Mit vielen Fahrzeugen, wo man natürlich auch zuerst muss lenken lernen, kontrollieren lernen. Und ja, wo man dann auch gewisse Waffen freischalten kann. Das Spiel ist so, wie es aussieht, super.
Also du wirst das holen in dem Fall?
Ja, ich habe es mir schon vorgestellt. Mit dem Waffen-DLC gerade dabei. Ist sogar gleich teuer, lustigerweise, wie die englische Version. Unterdessen hat sich nicht geändert. Aber ja, ich bin dabei beim Start.
Ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen. Obwohl ich in letzter Zeit eigentlich keine Shooter spiele. Ich spiele gerade Harvest Moon fürs SNES, Super Nintendo Entertainment System. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Harvest Moon habe ich immer cool gefunden und es lässt sich gut im Militär spielen. Wo ich leider immer noch bin, und zwar noch länger. Dann spiele ich noch Arkham Asylum. Batman habe ich eigentlich schon ganz lange mal angefangen, schon lange mal fertig machen. Und mir ist jetzt wieder ein bisschen mehr dazu, kann ich dort damals auch noch gut spielen. Das ist eigentlich so alles. Die Titel sind relativ bekannt. Da muss ich, glaube ich, nicht viel Worte zu verlieren. Und aus dem Grund gebe ich gerade weiter an Andy Panther.
Ja, ich habe zurzeit eher weniger Zeit gehabt zum Gamen, weil ich viel musste für die Arbeit machen oder für die Schule. Aber was ich konnte, sind so ältere PC-Spiele mit Hamachi, mit den Kollegen, das ich spielen kann. Zum Beispiel Empire Earth oder auch das erste Supreme Commander. Ich habe aber auch in Anführungszeichen neue Konsolen, nämlich PS1. Und da habe ich auch so ein paar Games dazu können. In erster Linie Tomb Raiders. Ja, die Final Fantasies, die muss ich natürlich auch noch organisieren. Die Leute tun natürlich schön dafür sorgen, dass man da ein bisschen mehr zahlen muss. Weil, ja, Hype.
Meine Freundin hat noch 7, 8 und 9. Und eins liegt da gerade noch vor mir und das ist 6.
Ja.
Und das 8 ist auch noch. Ja, vielleicht kann man da noch etwas organisieren, muss man.
Sehr dankbar.
Ja, das 8 habe ich mal lange wieder durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich die Memory Card noch rumliegen habe.
Wahrscheinlich noch anfangen, sonst ist es ja nicht gut.
Ja, es ist halt schon.
Aber 7 ist doch so legendär, oder? Das müssen wir mal spielen.
Ja, 7 ist eins von den bekanntesten, was es gibt.
Es ist halt auch bei Final Fantasy gibt es da verschiedene Geschmäcker. Ich finde das 8 und das 10 eigentlich die besten.
Naja, und abgesehen davon habe ich jetzt angefangen, an meinem ersten TAS, also Tool Assisted Speedrun, arbeiten. Zusammen mit einem Gameboy-Emulator habe ich da die ersten 3 Levels von einem Asterix-Spiel mal beendet, wo für den Gameboy Color erschienen ist. Es gibt bisher noch kein TAS von dem Game. Und da hoffe ich doch, den ersten Rekord können zu setzen, wenn ich dann je fertig werde.
Wie viele Level hat es?
4 Welten, alle 4 Levels, genau.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Cut und treffen wir uns wieder im Abteil. Vor gar nicht so langer Zeit ist rausgekommen die Star Wars Complete Saga, die Blu-ray Collection, bestehend aus total 9 Blu-rays, das heisst mal pro Film eine macht 6. Dann immer zu 3 Filmen nochmal ein Bonus Blu-ray dazu, ist wieder plus 2 und dann noch eine weitere mit Parodien und Dokumentationen drauf. Also total 9 Blu-rays, kostet ungefähr so irgendwie etwas um 130 Franken rum, plus minus. Haben wir uns natürlich gegönnt. Kann ich auch jedem empfehlen, es ist also wirklich super. Die Qualität, denn wer auf die ganzen stundenlangen Extras steht, der kommt wahrscheinlich sowieso nicht drum herum. Bedeutet Making-ofs, diverse Audio-Kommentare, die ganzen Parodien, die sie noch zusammengeschnitten haben und noch drauf da haben, Dokumentationen eben, wie gesagt, und so weiter und so fort. Jeder, der Star Wars nur irgendwie gut findet und einen Blu-ray-Player hat und das so schätzt und sie vielleicht noch nicht gekauft hat, dann muss man vielleicht noch erwähnen, wer sie schon hat, kann es vielleicht sein lassen, aber wer sie noch nicht hat, der kann da sicher zugreifen.
Gehen wir die Filme doch mal durch.
Ja, zuerst mal, wie haben wir sie geschaut, oder? Wir haben uns da getroffen in einem kleineren zweiteiligen Marathon. Das heisst, im ersten Teil haben wir 1, 2, 3 geschaut.
Da bin ich nicht dabei gewesen.
Richtig. Also mit 1, 2, 3 meinen wir nicht den ersten, zweiten, dritten. Zeitlich, sondern so wie sie spielen, der Reihe nach. Also Episode 1, Episode 2, Episode 3. Und dann erst gerade gestern Abend, beziehungsweise bis heute noch, heute Nacht, dann Episode 4, 5 und Episode 6. Und das heisst, die alten 3 Filme haben wir dann auch noch geschaut. Natürlich.
Wenn wir doch gerade mal mit Episode 1 anfangen, der erste Teil von der Prequel-Trilogie, von vielen Star Wars-Fans gern als der schlechteste Teil von der Saga bezeichnet. Grund dafür sind, ja, die Ungewohnte natürlich. Dort ist man das erste Mal mit der ganzen Stilistik von den Prequels vertraut worden. Vielen hat das nicht gefallen. Manchen hat allein der Jar Jar Binks als Charakter genügt, um den Film schlecht zu finden.
Also, wenn ich den dort mal geschaut habe, und ich den so lustig gefunden, ist natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Jar Jar Binks habe ich so witzig gefunden. Es hat einfach, der Jar Jar Binks hat doch den Film ein bisschen familientauglicher gemacht. Das ist so das ganze Image irgendwie, ist so familientauglicher geworden im Film 1.
Genau das ist vielleicht auch Kritik von Filmen gewesen. Und Außerdem ist natürlich kritisiert worden, es gibt keinen wirklichen Charakter, sie spielen hölzern, haben keine Persönlichkeit. Und dann natürlich das viel diskutierte Zusatzelement, das der George Lucas eingebracht hat, die naturwissenschaftliche Erklärung von der Macht durch die sogenannten Midichlorianer, die Mikroorganismen darstellen, die den Jedis ermöglichen, die Macht zu nutzen. Und somit ist der einzige Punkt, wo ein Jedi zu einem Jedi macht, ein hoher Midichlorianer-Wert. Und wenn also ein Jedi ein Messing vornimmt bei einem Kind und dann steht over 9000, dann ist das natürlich gut. Und dann wird er ein Jedi. Und wenn nicht, ja, dann hat er halt Pech gehabt. Muss ja. Er halt nochmal geboren werden. Und genau der Punkt ist es, wo die Star Wars Fangemeinde spaltet. Und ich muss da ganz klar sagen, es gefällt mir nicht. Ich bin der Fanboy von den alten Filmen. Also, und wenn ich die schaue, dann stelle ich mir immer vor, dass das nie gesagt worden ist.
Kannst du deinen eigenen Revisited machen und den kurzen Dialog, wo er die Blutprobe vom Anakin schickt, rausschneiden?
Genau.
Ja, also ich bin da nicht so ganz Star Wars Purist wie du. Aber ich finde auch der erste Teil eigentlich der schwächste von allen. Einfach aus anderen Gründen. Und zwar ist der Film einfach auch dramaturgisch viel schwächer. Es ist mehr aufs, ja. Also man kann es auch dem wirklich vorwerfen. Es ist größtenteils auf irgendwelche Action-Szenen ausgelegt. Aber ins richtiges Fieber kommt man nicht, weil eigentlich nichts Unvorgesehenes passiert, wie man es ja eigentlich auch schon von Star Wars müsste erwarten, irgendwo an irgendeinem Punkt.
Weil es darf ja auf eine Art auch nicht viel Unvorhergesehenes passieren, weil es muss ja schlussendlich alles wieder auf den Teil 4 passen. Oder wir haben da ein spezielles Phänomen. Der George Lucas hat vielleicht gerade rast, der von der alten Trilogie ist der letzte im 83 gekommen. Und der erste wiederum, Episode 1, ist nachher im 99 gekommen. Aus dem Grund, weil er eigentlich die technischen Mittel dazu mal noch nicht gehabt, um das 1, 2 und 3 so zu machen, wie er sich vorgestellt hat. Darum hat er die hinterher geschoben. Und er hat jetzt ja die Aufgabe gehabt, was ja nicht so einfach ist. Und wir haben es beim Schauen auch gemerkt, er hat es auch nicht immer geschafft, dass am Schluss das 1, 2 und das 3 wieder nahtlos als 4, 5 und 6 passt.
Ja genau, man könnte da so Beispiele nennen, zum Beispiel, dass der Obi-Wan sagt gegenüber am Luke, dass der Yoda interniert hätte, obwohl ja in den Prequels wiederum vorkommt, dass der Qui-Gon interniert hat. So, ja, es sind gut, so Details.
Das ist ja wieder einfach zu erklären, indem man sagt, der Yoda trainiert im Prinzip alle Kinder.
Ja, natürlich.
In der Schule.
Natürlich, man muss dann so Ausreden suchen, aber das ist natürlich nicht optimal. Und der Star Wars Nerd bemerkt so Sachen immer.
Ja, wir haben es schon bemerkt, aber ich finde, teilweise haben sie es auch gut gelöst. Oder man sieht auch, wie sie es noch extra ein bisschen hergebastelt haben. Ein Beispiel, wenn man natürlich den dritten Film fertig schaut, ganz am Schluss sieht man, in den letzten paar Minuten wird der Style wieder extrem oldschool in diesen Raumschiffen mit diesen Kostümen von der imperialen Herrschaft, wie die angelegt sind, wie das Interieur vom Raumschiff aussieht, alles exakt wieder wie der alte Teil, dass es möglichst nahtlos wieder übergeht. Oder Teilkorrekturen, die sie auch gemacht haben, bei dem Film ganz am Schluss, beim letzten, also beim Episode 6, wird zum Beispiel der Geist vom Anakin eingeblendet, so wie er ausgesehen hat im Teil 2 und 3. Also dort hat man wieder so die Korrekturen, wo man schon probiert hat, dass alles ineinander passt.
Ja, das ist, weil der George Lucas Film immer als ein flexibles, an Veränderungen ausgesetztes Medium betrachtet. Darum hat er immer Änderungen vorgenommen, von Anfang an seinen Film, sobald er technisch dazu in der Lage war. Ich meine, es ist ja nicht Zufall, dass er hat für Episode 4 damals mit Harrison Ford eine Szene abdrehen auf Tatooine, wo er allein gespielt hat und sie später einen computergenerierten Jabba drin tun haben. Aber die Szene ist ohne einen Puppe oder so gedreht worden.
Und die war im Original auch nicht drin gewesen.
Also so viel ich weiss, ist sie ohne eine Puppe gedreht worden. Nerds mögen mich korrigieren.
Das heisst, das ist eine Szene dazu mal gedreht worden, wo man schon gewusst hat, die kommt nicht in Film in weiser Voraussicht, dass sie in einem Remake oder in einer aktuellen Version später wird eingefügt werden, sobald man die Möglichkeit hätte, durch ja. computergenerierte CGI-Job einzutun.
Man sieht es extrem an der Szene, natürlich.
Ja, es ist dann...
Ich nehme auch, dass in dieser Szene ist wahrscheinlich auch schon 99 passiert, weil der CGI wäre heutzutage schon viel weiter gewesen.
Ja, eine von den ersten Special Editions, es muss nicht die erste sein, ist ja 1997 gekommen. Recht begehrt es ein anderes Stück bei vielen.
Aber ist das nicht genauso begehrt, weil es die unveränderte noch war? Weil 2004 ist ja dann nochmal eine.
Ja, sie ist relativ unverändert, einfach höchst stark bei Bildqualität und so. Und natürlich beim berühmten Fall, wer zuerst geschossen hat, in Tatooine, nämlich Han oder Greedo.
Und wer hat zuerst geschossen?
Eigentlich Han. Und nachher gleichzeitig und am Schluss Greedo.
Man hätte es noch zweimal müssen ändern.
Ja gut,
fahren wir fort zu der nächsten Episode, würde ich sagen.
Ja, genau, zwei. Also wir werden doch jetzt da nicht jedes Mal gross erzählen, um was es geht. Ich denke, ihr werdet Star Wars selber kennen.
Ja, zu Episode 2 muss man sagen, es ist eine konsequente Fortführung vom Stil der Prequels. Es setzt nur noch überall einen drauf. Es hat noch bombastischere Effekte, noch extremere Action. Natürlich häufig auch over the top. Und was die Leistungen der Darsteller betrifft, das hat sich leider auch nicht sehr verändert. Es gibt nicht wirklich starke Charakterfiguren, muss ich bemängeln. Und das ist auch von der Kritik immer vorgeworfen worden. Wobei es zur Verteidigung wiederum zu sagen gibt, dass das halt an vielen Bluescreen oder Greenscreen liegt. Ich weiß nicht, was man aktuell sagt. Dass es einfach verdammt schwer ist, so ein überzeugend seine Rolle zu spielen, wenn man im Hintergrund nichts ist und man sich einfach sich vorstellen muss, das sei jetzt eine beeindruckende Kulisse.
Also ich habe es zwei eigentlich sehr gut gefunden. Ich habe einen Sprung gefunden im Gegensatz zum Eis.
Technisch gesehen ist es ja nicht vergleichbar.
Ja, also wir reden hier dann vom Jahr 2002, also wir haben wieder einen Fortschritt von 3 Jahren.
Und der Yoda ist erstmal jetzt auch vollkommen CGI. In nämlich Episode 1 war schon mal eine Puppe gewesen.
Ja, das ist ein Thema, das wir sicher auch wieder ansprechen können. Du hast noch kurz gesagt Charakterentwicklung, da kann ich dir nicht ganz zustimmen. Ich denke, im 2 zeichnet sich die wichtigste Charakterentwicklung ab von der ganzen Saga, und zwar die vom Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader. Da sieht man nämlich schon recht viel, wie er langsam böse wird. Das wird dann nochmal gesteigert in Episode 3.
Ja, das ist ja auch gerade ein Punkt.
Aber das finde ich extrem eine wichtige Charakterentwicklung, wo sie ziemlich gut übergebracht haben, nämlich so Step by Step. Immer ein bisschen mehr sieht man seine Eigenschaften,
aber vieles,
wo man darauf schliessen.
Vieles versteht man nicht wirklich. Nämlich zum Beispiel, warum verliebt er sich eigentlich so sehr in Padme? Warum die sich lieben, erfahrt man nie.
Das
Einzige, was man weiss, ja, sie lieben, weil sie sich lieben, sie finden den anderen attraktiv, aber es ist irgendwie nicht ein Grund dahinter. Also, sie lieben sich, weil es die Story so will.
Ja, aber das wird genauso wie der alte Film. Da gibt es auch keinen Grund, dass ich irgendwie...
Doch, dort sind es eben wie die Gegensätze, die sich anziehen.
Ja, aber sie sind zuerst dann sich Schwester und
Brüder anziehen. Du meinst, sie sind Schwester?
Nein, ich meine natürlich Han und Lea. Weil sie ist ja so, ja, die Prinzessin, die Politikerin ist sie früher gsi und noch so die Rebellenanführerin, so eigentlich sehr ernste und wichtige Person. Und er ist so der Gauner, der immer sich mit irgendwelchen Schmugglereien über Wasser haltet. Und sie wiederum gibt nicht zu, dass sie gerade das so attraktiv an ihm findet. Und er wird das am Anfang nicht zugeben, dass er so eine attraktiv findet. Und du immer nur betonen, wie nervig er sie findet und sagt immer so Sachen wie euer Hochallerwürdigste und so. Ja, aber man merkt es immer, dass sie in Wirklichkeit ja doch aneinander super findet.
Ich habe das jetzt gar nie so schlimm empfunden. Ich meine, man kann gut auch argumentieren, dass der Anakin ein Gegensatz ist zu ihr, weil er ist so der Ungestüme, wo irgendwelche Seich ausprobieren will, Flausen im Kopf hat, und sie ist schon mehr so pflichtbewusst und so. Also man sieht da schon einen Gegensatz.
Und es ist auch irgendwie, ich meine, es wird jetzt tatsächlich nicht so ausführlich dargestellt, die Liebesgeschichte. Es wird einfach als abgeschlossene Liebe dargestellt. Also,
und das ist der Fehler.
Aber ich meine, viel wichtiger ist ja eigentlich schon das Element, dass er irgendwie, dass er sie ihm wichtig ist und was er dann alles so für Sachen aufgibt oder was er für Entscheidungen trifft.
Aber du vergisst es, die Liebe ist ja ein, wenn nicht der wichtigste Punkt, warum er der dunklen Seite verfällt. Weil ja, das genau, seine das einzige ist... Möglichkeit ist, in seinen Augen sie zu retten. Und da wäre es umso wichtiger, die Liebe sehr ausführlich darzustellen, wie das angefangen hat.
Also wie meinst du, dass das Liebe ausführlich dargestellt wird? Wolltest du, dass er so eine Pornoszene nach denen hat?
Ich finde, wenn er das einfach so extrem ins Zentrum rückt, dass das so dermassen der Grund ist, warum er böse wird, aber das dann nur andeutet, warum sie sich überhaupt erst verliebt haben, finde ich das einfach komisch.
Ich habe jetzt also, ich habe gefunden, es sei noch gar nicht so schlecht in die Wege geleitet worden, aber lassen wir das doch so stehen und kommen eigentlich zum bislang letzten Star Wars Film, der rausgekommen ist, zeitlich gesehen, und zwar machen wir einen Sprung ins 05.
Episode
3. Auch bekannt unter dem Namen Die Rache der Sith. Vorausgegangen haben wir, sollte man vielleicht noch schnell sagen, eins dunkle Bedrohung, dann das 2 Angriff der Klonkrieger.
Genau, oder The Phantom Menace, Attack of the Clones und Revenge of the Sith. Ich sag dann irgendwie immer den englischen Titel. Der dritte Teil ist ja vor allem bekannt, der düstere zu sein und so. Und der, wo selbst Kritik gesagt hat, ja, da hat er mal einen guten angebracht bei den Prequels. Ja, man kann dem in Punkten zustimmen, in gewissen Punkten nicht zustimmen, aber ich muss zugeben, von allen Prequel-Filmen ist das tatsächlich der, den ich am liebsten schaue.
Also ich habe ihn auch recht super gefunden, nur schon wegen dem riesige Wechsel, den du natürlich siehst am Schluss, wenn du wissen willst, wie wird es jetzt übergeleitet vom neuen in die alten Film, wie wird am Schluss quasi der Stecker gemacht, wo muss passen. Du siehst so die ganzen Höhepunkte eigentlich von der ersten Trilogie. Hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Natürlich wieder der Effekt noch ein bisschen besser, das Ganze sieht noch ein bisschen hübscher aus. Was es dann nützt, ist noch ein bisschen etwas anderes. Du natürlich hast dich sicher darüber gefreut, dass am Schluss der Obi-Wan gegen den Anakin gönnt, was nämlich wieder die Midi-Chlorianer-Theorie wieder ein bisschen außer Kraft setzt, weil eigentlich müsste der Obi-Wan verlieren. Aber was er wiederum dann auch macht in Episode 4, also sage ich, Theorie ist immer noch wieder korrekt.
Ja, dazu kommen wir noch. Alles in allem ist ja Episode 3 ein Film, der sich ausschließlich mit dem Anakin und seiner Charakterentwicklung befasst. Und er macht das stellenweise auch gut. Auch wenn er es manchmal auch ja, allzu offensichtlich darstellt. So zum zeigen, schaut, der ist böse. Seht ihr das, seine böse Narbe im Gesicht? Schaut mal, wie böse er da reinschaut. Schaut mal, sein Gesicht ist im Schatten gehüllt. Der ist doch böse. Und er hat jetzt dunkle Gewänder an. Jetzt ist er böse.
Okay, ja, man hat es auch so ein bisschen subtiler gemacht. Schwarze Maske. Er ist böse. Aber was ich auch eigentlich finde, ich bin nicht ganz sicher, ob es die beste oder die zweitbeste von allen Filmen finde. Auf jeden Fall gefällt mir beim dritten Film sehr gut, dass die verschiedenen dramaturgischen Linien laufen, dass es am Schluss wirklich alles zusammenkommt und es ist dann nicht so eindimensional, es passieren verschiedene Sachen gleichzeitig und es wird sehr motivierend dargestellt. Der Yoda kämpft gegen den Imperator. Oder
viele kämpfen mit vielen.
Und es ist, man sieht eigentlich auch die politische Übernahme auch sehr gut dargestellt. Es ist nicht einfach nur ein Charakterentwicklung für mich dort.
Ja, natürlich. Es ist vieles sehr gut gemacht. Die Storylöcher sind wie immer vorhanden, aber ich möchte jetzt nicht im Detail alle erwähnen. Dann gibt es natürlich das, es ist sehr kampfbetont, die Jedi sind Krieger, keine weisen Hüter vom Frieden. Sie tun bei jedem kleinen Geräusch, was sie hören, gerade ihr Lichtschwert ziehen. Das machen sie alle in Prequel-Filmen. Aber in dem ist es wirklich ganz massiv. Es hat Kämpf über Kämpf. Im zweiten
zwar auch, aber eher Krieg, oder?
Das habe ich eben gut gefunden, weil es nachher, erst nachher aufgefallen, wo wir dann das 4, das 5 und das 6 noch geschaut haben, wie dort die Jedi oder die Sith oder einfach die Lightsaber-Kämpfe oder wie man es sehen will, extrem im Hintergrund rücken. Im 4, 5 und 6, das hat gar nicht mehr so viel mit Jedi zu tun, während das in der ersten Trilogie extrem präsent ist.
In der Prequel-Trilogie werden sie ja inflationär verwendet. Sie verlieren fast ihre Wirkung. Natürlich, der letzte Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan ist sehr gut gemacht. Er muss nicht unbedingt 45 Minuten lang sein, aber er ist episch. Extrem over the top, aber es passt irgendwie.
Es muss ja fast.
Ja, es ist wahrscheinlich eigentlich der wichtigste Punkt in der Story. Also müsste man das schon
ein bisschen. Es hat leider gerade nach dem Kampf ein schlimmes Storyloch, das ich jetzt einfach noch erwähnen muss, wo der Obi-Wan gewinnt. Wenn er ihn tödlich verwundet, warum tötet er ihn nicht?
Weil er es nicht übers Herz bringt.
Er bringt es übers Herz, ihn brutal zu verstümmeln, liegen zu lassen, brennen zu lassen, dass er so grausam leiden muss. Aber er bringt es nicht übers Herz, ihn umzubringen.
Also das Storyloch ist schon viel früher induziert worden, weil so hat es einen Typ, der in einem Kostüm rumläuft, wo er nur noch im halben Fetzen ist. Er hat einen Kampf halt irgendwie verloren, aber irgendwie doch nicht überlebt. Ich meine,
ja, es ist wieder das, man muss es passen, man muss schauen, dass er seine Gliedmassen verliert.
Aber okay.
Man muss schauen, dass er irgendwie, dass es einen Grund gibt, dass er in so einer komischen Reanimierungsapparatur in Schwarz muss
rumlaufen. Vergiss nicht, also in den alten Filmen wird nicht ein Hinweis geben, dass der Vader ein Gliedmass mehr als seine eine Hand verloren hat.
Das stimmt, das ist eigentlich erfunden worden. Aber man könnte ja auch argumentieren, dass der Obi-Wan denkt, ja okay, der hat jetzt seine Beine verloren, seine Arme verloren, ist total verkohlt, liegt er irgendwie 2 Meter neben der Lava, dann muss ich eigentlich nicht nur den Todesstoß
geben, dann kann ich wieder abhauen. Ein gewisser, ein ehrenvoller Gnadenstoß, weil er das ja jahrelang sind
schon überstehst. Stell dir vor, die Szene würdest du so drehen, er liegt dort am Rand von Lava, sie sprechen noch, sie tun sich irgendwie anletschen, und dann geht er ab und sticht ihn noch mit einem Laserschwert ins Gesicht. Das wäre eine Variante, es wäre einfach, irgendwie wäre Obi-Wan dann einfach doch noch ein grösserer Anschlag, als er so gewesen wäre. Er hat es einfach nicht über sich gebracht.
Irgendwie, für mich ist er umgekehrt das grössere Arschloch, weil er es eben nicht macht.
Aber wenn er es schaffen würde ohne Problem, dann wäre er eben kaltherzig. Er nimmt den einfacher Weg, weil er mit diesen Gefühlen nicht umgeht.
Er geht nachher weg und sagt, ja, es ist die Lava gewesen, die ihn umgebracht hat, dann muss er zu Abend nicht schlafen.
Dann ist er auf eigen.
Dass er seinen Schüler getötet hat.
Aber ja, es ist eigentlich ja vor allem der Anakin, der das grosse Arschloch ist in dieser Story. Also, weil im Vorhinein hat er ja viel die schlimmeren Sachen gemacht, als der Obi-Wan
macht. Ja, dass er so jede Kind umbringt. Wobei ja, der Lukas sehr sorgfältig darauf geachtet hat, dass die nicht Kind heissen, sondern dass er denen extra ein Wort gibt. Die heissen Jünglinge oder so. Damit er nicht in einem Star Wars Film den Satz er hat Kinder umgebracht, muss da sagen.
Aber das finde ich auch sehr komisch, denn ich meine, er macht das ja nicht, um irgendwie böse Sachen zu machen. Er will ein Sith werden, damit er Leben zurückgeben kann, den gestorbenen Leuten.
Und eigentlich hat der Anakin nach seiner Verwandlung zu Darth Vader, wenn er erfährt, dass seine Frau tot ist, keinen Grund, am Imperator zu dienen. Ausser, dass die einzige Erklärung ist, dass die dunkle Seite schlichtweg von ihm Besitz ergriffen hat.
Ja, das muss man irgendwie annehmen.
Hat sie eigentlich ja
auch. Oder dass er halt einfach das Ideal vom Imperator teilt. Er wird ja in den Prequels nie gerade als der Edelste dargestellt.
Nein, er hat immer schon seine Flausen gehabt und eigentlich die Regeln mehr gebrochen als beachtet.
So, in Episode 2 redet er mal davon, er fände die Diktatur eigentlich noch eine erstrebenswerte Regierungsform, damit will dann Ordnung herrscht.
Ja, das ist auch so eine Sache. Ich meine, jetzt in den alten Filmen wollen sie eigentlich das System nur aufbrechen, die Jedi und Rebellen.
Natürlich wirft das dann ein bisschen Fragen auf, wenn er ja schon immer solche Einstellungen gehabt hat, wo ist denn die grosse Wandlung? Wenn er immer potenziell böse gewesen ist.
Er muss ja potenziell böse sein, das ist ja vom Yoda
eigentlich. Da hätten sie ihn vielleicht mehr als die Lichtgestalt müssen darstellen, wo unerwartet korrumpiert worden ist.
Aber ich finde ja eigentlich generell eine Logik in Star Wars thematisch komisch. Ich meine, wieso gibt es einen Todesstern, wo sie Planeten zerstört? Sie haben keine Bedrohung, sie haben keinen Grund, irgendwelche Planeten zu zerstören. Also es gibt keine Ressourcen, es gibt keine gescheiten Gründe, irgendwelche Handlungen zu machen.
Sie haben ja die Herrschaft eigentlich gehabt, sie hätten nicht nur müssen den Planeten zerstören.
Und nur wegen ein paar lächerlichen Rebellen in irgendwie so einen Strich durch die Rechnung zu machen, wäre auch komisch.
Ja, das da können wir jetzt ja weitermachen mit Episode 4.
Ja.
Richtig, mit der alten Trilogie. Erster Film, Eine neue Hoffnung, 1977 erschienen. Da ist Drehbuch sowie Regie schon, beziehungsweise immer noch, oder wie auch immer, von George Lucas gewesen. Einfach, dass wir das gerade mal rasch gesagt haben, wie es auch bei den Episoden 1, 2 und 3 gsi ist. Eigentlich der Einstieg in die Star Wars Geschichte, die Star Wars Saga für die meisten wahrscheinlich, wo es die so jung sind, dass sie vielleicht schon können mit der ersten Episode einsteigen. Bei mir ist es jedenfalls nicht der Fall gewesen. Ein rechter Bruch, man merkt es auch ein bisschen die Qualität von der Blu-ray, das kann man nicht erwarten, dass es gleich schön aussieht. Es sieht natürlich aber trotzdem sehr schön aus.
Besser kriegt man es nicht, auf jeden Fall.
Ja, besser sicher nicht. Auch soundtechnisch natürlich ist es sehr schön. Auf jeden Fall eine rechte Umstellung, nachdem man das 3, der Effekt bombastischste Film gesehen hat, nachher mit dem 4 weiterzumachen, was eigentlich der älteste ist und ich sage jetzt mal effektreich schlechteste, in Anführungszeichen. Ist eine Umstellung gewesen, zumindest für mich.
Tja, was soll ich darüber sagen? Es ist ein Meilenstein von der Filmgeschichte. Es ist zu einer Zeit gemacht worden, wo allein, wenn jemand die Idee gehabt hat, etwas im Science-Fiction-Bereich zu machen, er ausgelacht worden ist. Das hat gilt als der ultimative Kassentod. Niemand will das sehen. Und dann kommt der Lucas und präsentiert den Film, der dann erst noch mit so einem Titel anfängt, wo das Schrift so ins Bild reinläuft und so, und alle haben sich nur an den Kopf gefasst und denkt, was ist das für ein Freak, was glaubt der eigentlich? Und ja, den Rest von der Geschichte kennen wir.
Ja, und er ist ziemlich berühmt worden. Man kann vielleicht noch schnell anhängen, dass es mittlerweile mit dieser Franchise, wir wissen, es gibt diverse Games dazu, es gibt Merchandise-Artikel, Film selber und so weiter, ist schon über 20 Milliarden umgesetzt worden. Das ist natürlich eine brutale Zahl, also es ist sicher eine riesig erfolgreiche Sache.
Zum Beispiel hervorzuheben wäre eine kleine Geheimempfehlung hier am Rand, der Battlefield 2. Nein, Battlefront.
Battlefront. Das viel Demo-Game.
Ja, Battlefront 2, das ist ja im Prinzip so ähnlich wie...
Das Eis im Besser.
Oder Dynasty Warriors im Star-Wars-Gebiet mit Raumschiffschlachten.
Und umschießen. Und man kann immer seinen Charakter wechseln.
Das ist wirklich genial.
Das ist spannend. Es ist wirklich
ganz... Aber um beim Film zu bleiben, du hast gesagt, es ist eine Umstellung von den Effekten, aber ich finde, jeder, der gesehen hat, unter welchen Bedingungen der gemacht worden ist, zu welcher Zeit, und es vergleicht mit Produktionen aus dieser Zeit, muss einfach gewaltigen Respekt haben von diesen Leuten. Was sie da geschaffen haben, ist ein unfassbares Meisterwerk von der Filmtechnik.
Ja, es sieht wirklich sehr gut aus für die Zeit. Vielleicht kann ich da auch gerade noch einwerfen. Ich finde, Teilsachen sehen sogar besser aus. Ein Jabba aus so einer Plastik-Gummipuppe sieht in der alten Trilogie viel besser aus als der, wo man noch rasch CGI-mäßig nachher ins Vieri eingeführt hat. Also die Puppen sehen häufig besser aus als da, wo man CGI-mäßig noch probiert hat, reinzuflicken.
Ja, also es ist ja bekannt, dass der Lucas in jedem Release, also in jeder Special Edition von diesen Filmen noch ein bisschen mehr Sachen eingefügt hat. Und man sieht sofort, welche Schwerter drin gemacht worden sind und welche nicht.
Ja, also das bedeutet, in den meisten Fällen ist es irgendein komisches, alienartiges Reittier, wo im Hintergrund rumsteht.
Und
gerade vor allem in den alten Filmen, wo das CGI eigentlich nicht verwendet worden ist, fällt das einfach auf, wenn plötzlich hinten so ein computergenerierter Pseudo-Elefant durchläuft und vorne spielt sich etwas ganz anderes ab im Kostüm und so. Das fällt einfach auf.
Es gibt keinen Mehrwert zu der Szene.
Ja, wirklich. Meistens ist es einfach eine Dekoration, die es nicht braucht.
Also, es gibt teils Stellen, wo es sich sehr gut integriert, aber gewisse Stellen, wo es eigentlich eher negativ auffällt.
Ja, ich finde, sobald es auffällt, ist es eigentlich schon gescheitert.
Aber ich muss sagen, ich finde auch die alten Filme sehr spannend, filmtechnisch. Damals hatten wir zwar Bluescreen gehabt, aber keinen Computer, um irgendetwas zu generieren.
Nur Modelle für die Flüger und so.
Und eben genau der Punkt ist mir noch genial. Also die Überlegung, du nimmst da riesige, was jetzt in einer teilweise recht grosse Modelle gewesen, aus Plastik, du hast sie vom Bluescreen auf Fäden fliegen lassen und du hast das nachher dann, du machst irgendwie Background Replacement und du hast ein Weltraumbild rein und das funktioniert eben tatsächlich recht gut, auch ohne grosse technische Voraussetzungen und da hat er genau irgendwie richtig überlegt, was kann man heute machen, das mache ich.
Reden wir doch mal noch über den Film in der Story. Da passiert ja eigentlich so einiges. Dort kommt das erste Mal, also in der Star Wars Geschichte, der Obi-Wan vor, der Darth Vader und der Luke, also sehr bekannte Figuren und sie sind ungewohnt, wenn man sie vergleicht mit den anderen Filmen, wo sie auftauchen. Zum Beispiel der Obi-Wan ist in keinster Weise wie der Obi-Wan aus der Prequel-Trilogie. Der Darth Vader ist auch nicht wieder zu erkennen.
Man, der Darth Vader finde ich irgendwie ähnlich. Ich habe nur beim Yoda einen grossen Unterschied gemacht.
Besonders vom Kampfstil her und so.
Also der Yoda hast bei mir sehr aufgefallen, wenn er nachher wieder vorkommt in Episode 5. Das wird sehr kauzig, man kann ihn nicht ernst nehmen, er ist irgendwie
frech
und unbeholfen und wiederum im 1, 2 und 3 ist er so weise, ruhig, abgeklärt, eigentlich ein bisschen wortkarg und so weiter, redet immer ein bisschen in Rätsel, das macht er zwar auch nachher noch.
Und der Obi-Wan kommt sehr wenig vor eigentlich als lebende Person. Bis zur Mitte vom Film und dann stirbt er eigentlich schon.
Ja, was wiederum heisst, dass mit der Chlorianer-Theorie aufgeht.
Er wird grossartig gespielt vom berühmten Alec Guinness, wer den kennt.
Berühmter, wer den kennt?
Der ist relativ in Legende.
Okay.
Und sein Tod ist ja so etwas, was Diskussionen verursacht hat, oder der Kampf mit dem Darth Vader. Ich sage, er hat sich absichtlich töten lassen, damit er unsterblich wird.
Er wird so unsterblich, aber sich absichtlich töten lassen oder nicht, spielt keine Rolle.
Der Kampf ist sehr langsam und von Dialog geprägt und was im Inneren von diesen Charakteren vorgeht, was ihn sehr interessant macht. Okay. Der erste Lichtschwertkampf der Geschichte.
Ja gut, vielleicht hat er auch einfach bereut, was er gemacht hat, der Obi-Wan, und hat
sonst besonders, wenn man gesehen hat, gerade vorher Episode 3, und sich das so vor Augen führt, ist es besonders interessant zum Schauen.
Ja, das sicher, nur schon zum Wechsel gesehen.
Ja, wenn man also gerade zu Episode 5 geht, ist mal Zeit.
Ja, da kommt der Yoda eigentlich das erste Mal vor. In Episode 4 hat man ihn nie gesehen. Kommt eben das erste Mal vor.
Der einzige Film, der noch nie vorkommt.
Eigentlich die beste Szene. Irgendwie hat es mich gedacht, eben eigentlich ein ganz komischer Typ für mich nicht zu vergleichen mit Episode 1, 2 und 3. In einer Puppe jetzt mal noch, finde ich, sieht fast besser aus. Und die Haut von so einer Puppe sieht einfach immer noch besser aus als so ein CGI oder?
Ja,
das
gut,
ist also für mich der Höhepunkt gewesen.
Von der gesamten Saga.
Genau.
Und?
Der ganze Film übrigens heisst, Das Imperium schlägt zurück, die Empire Strikes Back, und ist veröffentlicht worden 1980.
So ziemlich die allgemeine Sicht da ist, dass das der beste Film ist, die Krönung vom Ganzen. Es ist natürlich nicht unbedingt zufällig, dass da der George Lucas nicht Regie geführt hat, genau wie in Episode 6.
Auch nicht.
Das ist auch noch erstaunlich, der Regisseur von Episode 5 hat George Lucas irgendwie an einer Screening kennengelernt und der ist eigentlich im Prinzip nur ein Dokumentarfilm gewesen. Und der hat dort irgendwie noch für einen Thriller irgendwie einen Schnitt gemacht, aber nicht etwas anderes, nur den Schnitt. Und so ist der an den Riesenfilm angekommen, eigentlich ein Nobody.
Also wir reden hier vom Aaron Kershner, der die Regie gemacht hat 1980 beim Empire Strikes Back.
Aber er hat natürlich auch noch seine Finger im Spiel gehabt, George Lucas. Zum Beispiel ist die Frage bestanden, ob jetzt Han Solo stirbt oder nicht. Und er hat gesagt, nein, er darf nicht sterben, weil Verkäufe von Plastikspielzeugen, Actionfiguren würden zurückgehen, wenn die Figur tot ist, weil das viel weniger lustig ist, als wenn die Figur
noch am Leben ist. Es wäre ja auch eine Schande, wenn der Han Solo nicht mehr vorkommt in diesen Filmen.
Ja, der Han Solo ist, glaube ich, von Barnen als der beliebteste Charakter bezeichnet worden. Kann ich mich also irgendwie auch anschliessen?
Es ist einfach ein Charakter, den es in dieser Form nicht gibt in den Prequels.
Ja, richtig. Er ist absolut ein bisschen kontrovers, lustig, auch ein bisschen rüppelmässig. Sehr, sehr witzig auch auf eine Art.
Aber im Prinzip eigentlich nur Harrison Ford. Ich meine, ähnlich wie seine anderen Rollen.
Ja, wirklich. Ja, genau. Man kennt es gerade wieder in Indiana Jones oder so.
Und dort sind auch die ganzen Liebesszenen nicht aufgesetzt. Sie sind sogar lustig. So, wer kennt das nicht? Ich liebe dich. Ich weiß.
Es hat nur für einen Film aus den 70er bis 80er zu wenig Sex, muss man sagen. Ich meine, George Lucas war da schon ziemlich katholisch gewesen. Ich meine, er schon immer mit der ganzen Religionsgeschichte. Wenn man da andere Filme aus dieser Zeit schaut, passiert da viel kontroversere Geschichten. Es ist eigentlich recht ein Brüdenfilm.
Wenn man sich nicht von Star Wars als einen Exploitation-Film
redet. Nein, ich meine, es wäre doch sehr provokativ, da Szene mit Luke Skywalker und der Leia zu machen.
Sie küsst ihn einmal, immerhin.
Ja gut, das hat sich gedreht. Aber es ist, glaube ich, schon damals ein Familienfilm und irgendwie etwas Massentaugliches gewesen, nicht etwas, wo provokativ
war. Aber abgesehen davon jetzt, das ist der atmosphärisch dichteste Film von der Saga und er hat viele sehr stark geprägt. Ich meine, ich muss nur zurückdenken, wo ich das erstmal als Kind gesehen habe. Was habe ich Schiss gehabt vor dem Vader? Ist sicher noch anderen so gegangen.
Also ich habe den Yoda gruselig gefunden.
Ja gut, ich habe den Vader immer sehr eine dramatische Figur gefunden und ich habe es dann auch sehr speziell gefunden, dass der am Schluss der Bösewicht, der plötzlich kommt mir Mitleid mit ihm, dass er sterben muss, dass er eigentlich da was endfindet, dass er nie wirklich den Luke richtig kennenlernen kann.
Ja, ich meine, den Twist von dem Film kennt wohl jeder, aber damals habe ich es, ja, die Gelegenheit gehabt, das wirklich zu sehen, ohne dass ich es vorher gewusst habe. Und das ist einfach ein grossartiger Moment gewesen.
Also ich finde es viel verständlicher, wenn man Prequels kennt. Und mir hat es jetzt besser gewirkt, wenn man wirklich den Darth Vader schon von Kind auf kennt und ihm kann ein bisschen nachvollziehen.
Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so erleben könnt. Aber dann würdet ihr nicht wollen, dass man die Prequels zuerst schaut, wenn man noch gar keinen Star Wars kennt.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass das eigentlich die klassische Reihenfolge sinnvoll ist. Und ich muss auch sagen, dass ich damals, als ich Episode 3 das erste Mal im Kino geschaut habe, bin ich auch wirklich gespannt gewesen, wie geht jetzt da der Übergang. Ich habe ja nicht gewusst, wie das funktioniert. Und eigentlich bin ich dann eben erstaunt gewesen. Dritte Episode als beste von der neuen Episode. Dass der Übergang funktioniert und dass es anknüpft an die interessante Figur Vader.
Ja. Oh. Dann vielleicht geht der Sprung weiter. Wir gehen 3 Jahre weiter zum Film, zum letzten von der alten Trilogie. 1983, Rückkehr der Jedi Ritter.
Return of the Jedi.
Was ich eigentlich schon mal einen schlechten Titel finde. Man hat nämlich nur einen einzigen Jedi Ritter, der neu ist. Und ob er Jedi Ritter überhaupt ist, mag ich noch jetzt bezweifeln. Das ist ein bisschen selbsternannt, wenn man mich fragt. So ein bisschen ohne Training plötzlich Jedi Ritter zu werden, ohne nichts, okay.
Das ist ja der Film, wo manche als der schwächste von der alten Trilogie bezeichnet, weil dort sozusagen die negativen Eigenschaften von den Prequels ihren Anfang gefunden haben. Zum Beispiel so Sachen wie Ewoks, die kontroverseste Spezies, die es gibt im Star Wars-Universum.
Ich finde sie herzig.
Ich kann damit leben.
Ich finde sie herzig.
Ich finde das selber eigentlich der beste Teil von allen Filmen.
Manche masochistische Star Wars-Fans wissen ja vielleicht, dass es einen eigenen Ewok-Film gibt. Wow. Ich würde jetzt nicht weiter darauf eingehen.
Aber eben, ich meine, der dritte, also der sechste Teil hat dann wirklich ein sehr spannendes Finale geschaffen. Es gibt dort auch schon die Parallelität, dass dort der Kampf auf dem Planet passiert.
Aber es geht gut auf.
Jö-Effekt, aber ich meine, das ist eben auch ein sehr interessantes Element mit dem Natur, also mit der eigentlich quasi, ja, so ähnlich wie bei, zum Beispiel bei Prinzessin Mononoke, also Natur gegen Technik und Natur gewinnt sogar. Vielleicht ähnlich wie Namekrieg Vielleicht ist das sogar so gewollt als Anspielung auf den Vietnamkrieg.
Ja, dort ist ja wirklich sichtbar, die Technik ist weiter. Man hätte mehr können darstellen, wenn man nur so an die Raumschlachten denkt, mit diesen unzähligen kleinen Raumschiffen, den grossen Kreuzer von den Rebellen, Sternenzerstörer am angefangenen Todesstern und so weiter.
Ich finde halt auch, dass mit dem Film auch beim Luke eine starke Charakterentwicklung beobachten kann. Mit eigentlich auch gewissen eigenen Zielen und mit der auch eben, dass er wirklich auch nie geworden ist. Er hat eine gewisse Sicherheit, gewisse.
Ja, die Selbstsicherheit merkt man mal, aber die kommt für mich relativ. Ich hätte sie schleichender wollen. Sie kommt für mich so unbegründet schlagartig.
Also man merkt, dass der Luke niemals, auch nur im entferntesten Gefahr läuft, zur dunklen Seite überzulaufen. Warum auch? Es würde ihm keinerlei Vorteil bieten. Alles, was er sieht, ist, dass sein Vater einen Konflikt hat. Und weil er ihn ausliefern muss. Und er langsam realisiert, dass sein Handeln falsch ist.
Bestätigung von der Vorhersage, vielleicht ist erst im Luke der eigentliche Jedi-Ritter geboren, der irgendetwas macht, wo die
Safe auslöst. Das macht es gleich
bringt. Nein, es ist ja der Vader, wie wir alle wissen, der wirklich persönlich das macht.
Ja,
naja, es okay. Ist eine Interpretationssache.
Vielleicht noch rasch eben zum, warum das der Luke sich nicht lassen bekehren vom bösen Imperator. Ja, ich denke, der größte Punkt ist eher, dass er schon den Vorreiter hatte, wo er ein bisschen von der, blöd gesagt, Erfahrung profitieren kann. Der Darth Vader bzw. Anakin Skywalker hat nicht gewusst, er ist ein bisschen ins Unbekannte rein. Und der Luke jetzt im Gegensatz hat genau schon das Beispiel gehabt mit seinem Vater, wie das kann ändern und darum eine kleine weitere Begründung, weil er genau weiss, okay, mein Vater ist am gleichen Punkt gestanden wie ich, hat sich für das entschieden, es ist scheiße rausgekommen. Und ich mache es jetzt genau nicht so.
Sie tun es ja sehr gut darstellen, wenn er einmal den Hass in sich rauslässt und sein Vater einfach nur gnadenlos angreift, seine Hand abhackt und dann sieht man, dass das auch so eine robotische Hand ist und dann sieht er seine eigene Hand und dann, ja, dann ist es ihm klar.
Aber was ich auch irgendwie schade finde bei den alten Filmen, sie haben mehrfach den Storyfaden aufgefasst, dass Leia eigentlich auch eine Hoffnung wäre, auch die Kräfte in sich trägt. Sie haben das mehrfach angesprochen, der Yoda, der Obi-Wan, alle haben es gesagt. Und es wird dann aber trotzdem nie wirklich umgesetzt, dass sie irgendwie eine entscheidende Rolle in der Geschichte
spielt. Bin mir nicht sicher, ob im Expanded Universe es dann noch weitergeht, dass sie auch ein Jedi wird und so. Offiziell ist das ja nicht Teil von der Kontinuität. Der Lucas hat sich da abgesichert. Und es gibt aber den Fakt, dass ursprünglich die Saga auf 9 Filme ausgelegt war, dass es dort noch weitergeht. Und wir wissen nie, wenn der Lucas sich ja seine AHV noch ein bisschen mehr sichern will.
Ja, oder wenn er irgendwann mal zu viel Geld versoffen hat, dass er dann als 7, und 8 und 9 macht. Warum auch nicht?
Also, ich wäre strikt dagegen, dass das passiert. Ich würde nicht, dass ein Han Solo und ein Leia und so weiter ruiniert werden.
Ja gut, es wäre ein bisschen mit den Schauspielern ein größeres Problem entstehen. Wir könnten ihn natürlich nicht mehr völlig anders wieder ansetzen.
Er würde natürlich dann wieder die Remakes rausbringen vom 1, 2, 3, 4, 5, 6 und all die Schauspieler drinnen replacen und wieder so Änderungen einfügen, dass es wieder passt zum 7, 8 und 9.
Dass sie alle die Cholesterinwert haben.
Genau.
Ja, und der sicher wird der Greedo noch früher noch schiessen da.
Genau. Ja, zum langsam vielleicht zu einem Schluss kommen. Welche Filme sind jetzt für euch, wenn ihr jetzt eine persönliche Rangliste machen müsst, beginnend mit dem Besten? Wie sieht das bei euch aus? Also grundsätzlich für mal die alte Trilogie gegen die neue und dann so ein bisschen einzeln.
Also, der Beste, Episode 6. Der zweitbeste, Episode 3. Der drittbeste, Episode 5. Und dann Episode 4 und dann Episode 2 und 1.
Okay. Also bei mir ist es eigentlich das 3, technisch bombastisch, grosser Wechsel zu der alten Trilogie und so weiter und so weiter. Es hat alles eigentlich gepasst. Dann das 2, halt Entwicklung vom Anakin, plus sieht auch immer noch sehr gut aus und so weiter. Dann das 5, für mich eigentlich der beste Film von der alten. Dann das 6, zwei beste Filme von der alten, das 4 halt ja, ist immer noch sehr stark, hat sehr viel eingefügt, wieder der Wechsel zu der alten Trilogie, eigentlich der erste Film von allen, und der schlechteste einfach das Eis, weil Familienfilm und so weiter, ja, ist ein bisschen flach.
In der Rangliste ist natürlich die typische Fanboy-Rangliste von einem Fan von der alten Trilogie. Also der Spitze steht natürlich Episode 5. Ich finde immer noch, die Atmosphäre ist unübertroffen. Die Beschreibung von der Macht ist exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Szene auf Dagobah mit dem Yoda gehört zum grössten von der Filmgeschichte. Das hat mich sehr nachhaltig beeinflusst.
Trotz, dass es, wenn wir eigentlich alle wissen, dass es mit den Chlorianern sind, die die Macht beeinflussen.
Das ist nicht passiert. Nachher würde für mich Episode 4 kommen, weil das einfach so kultig ist, was dort alles vorkommt. Weil man weiss, unter welchen Bedingungen er gemacht worden ist. Der Lukas hat ja gesagt, im Nachhinein, er wird das nie mehr so machen. Es ist grauenhaft gewesen, der Aufwand und so. Und dann Episode 6. Es hat, ja, die, einfach alles, was die alten Filme grossartig macht. Es hat nicht die Brillanz über die gesamte Länge, wie es vielleicht das 5 hat. Darum tun wir es jetzt mal in meiner Langliste auf den 3. Platz. Und ja, der Lukas hat tatsächlich jetzt in dem Remake ein No eingefügt, dort wo der Vader sich gegen den Imperator wendet. Ihr habt sicher alle wollen das wissen. Ja, es ist nervig, es ist komisch, aber es könnte schlimmer sein.
Tatsächlich finde ich jetzt, gut, wir haben vielleicht Glück, wir haben die deutsche Variante geschaut und im Deutsch gehörst du aus Lizenz.
Nein!
Und im Englischen, das NO ist natürlich eine sehr schlimme, das kann ein Schauspieler schlecht artikulieren. Aber das ist auch schon bewiesen worden im 3.
Dann würde für mich Episode 3 kommen, die wirklich beste von der Prequel-Trilogie. Es hat sehr viele interessante Szenen, selbst wenn man Prequels nicht so mag. Und eine Sache ist auch, es macht einfach Spass, zuzuschauen am Imperator. Der ist so böse, dass es nur eine Freude ist.
Okay.
Das Gleiche gilt für mich für Episode 6.
Erzähl dann mal dem Psychiater, dass es eine schöne Freude ist, wenn du jemanden siehst, der einfach böse ist.
Es macht dem Schauspieler einfach Spass, seine böse Seite auszuleben. Und dann würde ich sagen, Episode 1, aber wenn ihr mir da widersprecht, es ist einfach besser inszeniert, dramaturgisch gesehen und nicht so wirr wie der Film, wo ich am letzten Platz habe, Episode 2. Es ergibt sehr wenig Sinn, in welcher Reihenfolge und so, wo sie jetzt wieder hingehen, was jetzt wieder passiert.
Ja, was passiert?
Für mich ist es einfach nur ein Chaos und darum ganz klar der Schwächste.
Ich würde sagen, ein nächster Punkt geht etwas ähnliches rein. Wir haben jetzt Star Wars geschaut. Eine gigantische Blu-ray-Box. Auf jeden Fall ist das nicht die einzige Blu-ray-Box. Also es gibt da so ein Nerd und eine Blu-ray-Box. Das funktioniert gut. Wir sind da immer sehr glücklich, wenn etwas Neues in die NBN-Zentrale kommt. Und da sehen wir da zwei edle Stücke. Die Herr der Ringe Blu-ray-Box.
Müssen wir auch unbedingt noch schauen am Stück.
Ist relativ frisch erschienen. Und jetzt eben Blu-ray, der Extended-Film. Mit unzähligen zu irgendwelchen Making-of und etc.
Ja. Audiokommentar von allem Möglichen.
Audiokommentar von jedem Statist.
Ja, also es ist wirklich was Neues. Wir haben mal reingeschaut. Es gibt Audiokommentar von der Maskenbildnerin und Audiokommentar von der Bühnenbildner. Also es ist für Leute, die jetzt in diesem Filmgenre arbeiten wollen, sicher sehr interessant.
Also man kann sagen, dass es trotz Blu-ray ein Film immer noch auf zwei Blu-rays ist. Man muss also dies genau wechseln, also das muss schon mal irgendetwas heissen.
Und ja, wir haben mal in den Film reingeschaut. Sind dann einfach, weil das einfach schon so ein toller Film ist, sind wir ein bisschen lang verblieben und so nach einer guten Stunde ist es mit der Extended-Version so lustig, dass es immer noch im Auenland ist und eigentlich gar die Hälfte vom Film gar noch nicht vorüber ist.
Richtig, also der Film geht richtig lang. Aber das sicher dann in einem nächsten Podcast zum eigenen David zu Lord of the Rings. Sehen wir dann, wie wir das machen.
Dann haben wir auch die Paten-Box habe ich mir besorgt. Einfach aus dem Grund, weil der Pate von Coppola einer von diesen Filmen ist, man sicher muss, wenn schon, dann in der besten Qualität schauen. Ich meine, vielleicht ist der Unterschied tatsächlich nicht so gross, aber wenn es schon so eine Box gibt, ist das toll, die zu haben. Ich würde mir dann früher oder später sicher auch die Apocalypse Now Box besorgen. Da habe ich gehört, es gibt eine sehr gute. Ich habe den Film schon immer sehr bildgewaltig gefunden. Auch mit einem DVD. Je nach Fernsehen sieht das eben eigentlich sehr aktuell aus.
Die Alien Box habe ich mir auch noch geholt. Können wir da vielleicht auch mal noch weiter verlehnen. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen selber am Schauen.
Auch unter anderem haben wir die Inception Blu-ray schon seit längerem.
Haben wir die schon zu?
Ich habe sie schon geschaut einmal.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich da gerade gestern noch eine Zusatz-DVD geschaut. Die ist auch noch interessant. Hat einen kleinen Dokumentarfilm zum Thema Träume. Sehr spannend gemacht. Mal ein anderes Making-of, als man sich gewöhnt ist. Nicht irgendwelche uninteressante CGI-Erklärungen. Sicher auch eine lohnenswerte Blu-ray. Aber ja, schreibt uns zum Beispiel in den Kommentaren Empfehlungen für Blu-ray. Wir sind immer gespannt, was gibt's noch. Wir überlegen selber die ganze Zeit, was könnte man noch kaufen. Was ist sinnvoll auf Blu-ray, was weniger. Wir sind auf alle Empfehlungen angewiesen und dankbar.
Wie immer. Ja, kommen wir langsam so zu einem Abschluss oder muss jemand noch etwas ganz Wichtiges loswerden, oder irgendwie jemand noch beweisen, warum die Midichlorian-Theorie doch falsch sein sollte, obwohl wir alle wissen, dass es besser
oder ist. Oder muss man noch den einen Dialog da aus Episode 3 bringen, was heisst, you're so beautiful, that's because you're so in love. No, that's because you're so in love with you. That's love has blinded you.
Ja. Ich glaube, eher sehr fragwürdig, die viele pädophile Bestandteile von
Episode 1
und dann scheinbar sollte sie 14 sein. Natalie Portman ist sicher einziges, um einiges älter gewesen. Andererseits die incestuösen Bestandteile vom Film mit der Leia und mit dem Luke.
Ja, das ist wiederum etwas ganz anderes.
Aber wenn wir sonst fertig sind, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Game over!